Hier ist Just Baseball, der deutsche MLB-Podcast mit Florian, Axel und Andreas.
Die Red Sox traden einen ihrer jungen Starter, den bereuen sie sofort. Jacob Mizorowski ist nach wie vor unfassbar gut und die Washington Nationals, die wollen in irgendeiner Weise ihr Team aufbrechen, aber wissen noch nicht so ganz, warum und wieso und wie überhaupt. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Just Baseball. Hallo Florian.
Schönen guten Tag.
Hallo Axel.
Hallo.
Axel, wie geht's dir heute?
Mittlerweile volle Transparenz, es ist nach 10 Uhr. Geht es mir wieder ein bisschen besser. Heute Morgen um kurz vor 6 war ich nicht gut gelaunt. Ich musste meinen Tag heute ein bisschen arbeitstechnisch planen und da ich ja zeitsouverän arbeiten kann, habe ich gedacht, ich fange früh an und siehe da, die Red Sox sind im 8. Inning in Sacramento gegen die Athletics. Liegen 1-3 hinten, Runner on first and third und Cedan Rafaela, der gestern den Grand Slam in Sacramento geschlagen hat, ist am Schlag und alle sind aufgeregt und sagen, es ist genau der Spot für Cedan und you better watch out, you sit tight. Cedan Rafaela ist am Schlag. 3 Swings, aus, Spiel verloren, Feierabend, der erste Kaffee musste rein. Aber ja, jetzt geht's wieder.
Wir haben aus den letzten 30 Spielen 6 Spiele verloren. Buhu.
Florian, kann ja gar nicht anhören
hier. Weißt du,
also.
Diese Einstellung ist ein Symptom.
deswegen erreichen wir in Deutschland nicht.
Es ist doch so. Dieses fucking, du bist gut genug. Nein, bist du nicht. Streng dich an.
So.
Warum soll ich denn zufrieden sein, dass wir dieses Spiel verloren haben?
Na,
und warum soll ich denn da sitzen und sagen, ach ja, ist ja nicht schlimm. Natürlich bin ich sauer. Was soll denn das?
Ja, völlig okay.
Ist es völlig okay.
Ja, ich halte mich
weißt du, wenn wir vor 6 Wochen darüber gesprochen hätten, dann wäre es halt egal gewesen. Sehe ich ein. Aber die Welt dreht sich doch und die Ansprüche ändern sich doch.
Ja, es gibt Menschen, die nur Schlechtes erleben und Menschen, die manchmal was Schlechtes erleben.
Jetzt kann ich doch trotz dieser fantastischen letzten 6 Wochen, kann ich doch trotzdem sauer sein. Und dieses At-Bat. Also.
Florian, wie geht's
Andreas,
dir denn?
Sag dazu was.
Ich habe das Spiel vorher ausgeschaltet, gebe ich ganz offen zu.
Du hast es nicht mehr gesehen?
Ich habe es nicht mehr gesehen. Aber 3 Swings bei Cedan Rafaela, das ist halt üblich. Er schwingt nach 44% der Pitches. Das ist halt eingepreist.
Guck dir den dritten Strike an.
Nein.
Ich schicke dir gleich.
Ja. Florian, wie geht's dir denn?
Ja, ich ärgere mich auch, dass wir ein Spiel verloren haben.
Wir haben das ja alle schon erlebt als Red Sox Fans auch, dass die Saison relativ früh den Bach runtergegangen ist und dass man eigentlich nur darauf wartet, dass die Saison so nach Hause mehr andert. Aber das ist so gerade im Sommer. Das ist ja dieser Spruch, den Dave O'Brien letztens gebracht hat zu Craig Breslow oder zu Chad Tracy. Danke, dass ihr uns den Sommer wieder zurückgebracht habt. Da ist ja schon was dran, ne?
Ja, und man ärgert sich natürlich auch über Niederlagen, bin ich ja ganz bei euch, ne? Alles gut. Es wirkte nur gerade so, weil du selber hast ein Spiel jetzt gegen die Brewers mal gewonnen, das war Glück. Zum Glück hast du die Serie gegen die Angels gewonnen, das war für mich wirklich wichtig, ich wollte nicht gegen die Angels verlieren. Aber ansonsten ist halt die Saison rum, bei mir ja schon lange, also ich habe keinen Sommer mehr. Ich warte jetzt.
Scheiße, sorry.
Ich warte jetzt auf die Trade Deadline, weil die wird, glaube ich, richtig spannend nochmal. Aber ansonsten, das Team ist schlecht zusammengestellt, verliert Spiele. So ist es halt. 22 Spiele hinter den Dodgers. 22 Spiele. 3 Wochen Baseball.
Ja.
Und ein Tag.
Und ein Tag. Ja, der ist wichtig. Genau. 3 Wochen und ein Tag.
Ich möchte, weil du die Brewers gerade erwähnt hast, nicht sofort wieder mit den Red Sox beginnen, das haben wir letzte Woche gemacht. Ich möchte mit den Brewers beginnen und ich möchte mit einem Spieler beginnen, der in diesem Jahr, wenn nicht ganz was Finsteres passiert, den Cy Young Award in der National League abräumen wird. Und das ist Jacob Mizorowski. Jacob Mizorowski hat gegen die Colorado Rockies vor ein paar Tagen gepitcht, hat 11 seiner ersten 12 Batter per Strikeout nach Hause geschickt, hat 7 oder 8 dieser Strikeouts mit Pitches von über 100 Meilen seinem Fastball gebracht, hat insgesamt über 40% seiner Pitches der Fastball sind über 100 Meilen schnell, hat dann einen Homerun abgegeben und war nach 5 Innings dann runter, hat den Sieg bekommen und ist nach wie vor unantastbar. Jacob Mizorowski wird in diesem Jahr, wie gesagt, sollte nichts Wildes passieren, den Cy Young Award gewinnen. Er ist jetzt bei 120 Innings in dieser Saison. Er hat letztes Jahr 141 ein Drittel Innings gepitcht. Florian, erste Frage. Wie managst du den Pitch-Count von Jacob Mizorowski Richtung Playoffs? Weil wir können davon ausgehen, die Brewers werden die Playoffs erreichen und sie brauchen Mizorowski auf jeden Fall in den Playoffs. Zweitens, Ist das momentan die dominanteste Pitching-Leistung, die wir sehen in der MLB?
Ja, also ich glaube, selbst kein American League-Pitcher ist besser als Jacob Mizorowski gerade. Das hat allein das Spiel gegen Colorado ja gezeigt, ne? Die 4 Innings und 11 Strikeouts. Ja, dann kriegt er jetzt halt nur noch 5 Innings, also muss er seine Arbeit mal zusammendampfen und eben seine, was weiß ich, 10 Strikeouts nicht in 7 Innings machen, sondern halt nur in 5. Und ja, Pitchcount musst du handeln. Also ich glaube, das haben sie auch schon kommuniziert, ne, dass er auf dem Pitchcount ist. Und ich glaube, das ist auch okay. Du hast in der Division im Moment keine Schwierigkeiten. Also da wird's jetzt, also du darfst dich nicht hängen lassen, aber 6 Spiele vor den Cups, das ist ein gutes Polster. Und das heißt, du musst ihn jetzt nicht immer für 7 Innings auf den Mount schicken. Du kannst das jetzt ganz langsam Richtung Playoffs steuern, dass du dann da nochmal die beste Leistung von ihm bekommen kannst. Also da, glaube ich, werden wir häufiger sehen, dass er vielleicht sogar auch schon vorm 5. Inning mal runtergeht.
Axel, wir sind keine Coaches, aber das muss doch unglaublich schwierig sein, jemanden, der in seiner Vorbereitung dann auch immer das Gleiche macht, alle 5 Tage pitcht, dann davon ausgeht, dass er 90 bis 100 Pitches hat, dem zu sagen, Kumpel, du musst nicht jeden mit 104 Meilen per Strikeout nach Hause schicken. Es reicht dann auch der 98 Meilen Fastball. Du kannst ja nicht eingreifen in die Geschichte.
Nee, richtig. Also ich glaube, dass das, was bei den Brewers im Moment gefragt ist, ist halt die Balance. Dass man Mizorowski nicht überstrapaziert, weil wenn man sich anschaut, er hat 30 Innings mehr gepitcht als die restlichen Starter im Durchschnitt, dass man ihn nicht überstrapaziert, dass man ihm gleichzeitig aber auch nicht das Gefühl gibt, dass es jetzt nicht mehr wichtig ist, ne, dass man seine Routine nicht zu sehr unterbricht, weil ich glaube, das ist auch ein Key-Bestandteil gerade für Pitcher, dass du halt nicht in diese in eine Routineunterbrechung reinkommst. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, dass der einzige Weg, den die Brewers hier gehen können, ein ganz klares Pitch-Count-Restriction ist, dass man halt sagt, okay, 4, maximal 5 Innings, dann ist Ende. Und wenn es 80 Pitches sind, sind es 80. Und wenn es 65 sind, sind es 65. Und dann ist gut. In diesen 65 Pitchen würde ich tatsächlich keine andere Restriction reinbringen, dass ich sage, aber jetzt versuch mal eher einen 88 Meilen Sweeper anstatt den 104 Meilen Fastball. Es ist mitten in der Saison. Na, das würde ich jetzt nicht machen. Auf der anderen Seite, du hast es einleitend gesagt, wir sind keine Coaches und wir sehen das halt auch nur aus einer Amateurperspektive über ein paar tausend Meilen hinweg. Ich weiß nicht, was sie untereinander sprechen. Ne? Es ist ja auch so, dass mit Mizorowski sicherlich von Tag zu Tag gesprochen wird und dass gesagt wird, ey, wie geht's dem Arm? Ist alles in Ordnung? Kannst du pitchen? Ist alles gut? Und solange er sich gesund fühlt und solange er sagt, ja, geht, würde ich halt als Ferndiagnose würde ich sagen, wir gehen in den Pitchcount rein und sagen, 4 Innings reichen, wenn es ein guter Tag ist und du hast die ersten vier Innings mit sehr, sehr wenigen Pitches absolviert. Danach machen wir noch ein fünftes, aber dann ist gut, weil unser Bullpen ist ja auch okay. Das ist ja nicht so, dass wir jeden Tag acht Innings von den Startern brauchen als Brewers. Und auf wie viel Innings kommen wir am Ende?
Wir haben noch 55 Spiele für die Milwaukee Brewers.
Das heißt, wir sind bei 10 Spielen.
10 oder 11 Spiele, die ja noch pitchen. 10
oder 11 Spiele in etwa. So, wenn wir dann am Ende bei 170 Innings sind, dann ist es heute viel. Jetzt gehen wir mal 20 Jahre zurück.
Ja, ja, klar.
Das ist vor 20 Jahren.
Dann gehen wir nach Japan in den College Baseball.
Ja, wärst du damit nicht in den Top 30 Inning-Fressern gewesen. Allerdings hat vor 20 Jahren haben die Leute halt auch nicht in dieser Geschwindigkeit mit dieser Belastung gelaufen.
Genau.
So, und ich glaube halt, dass diese 170 am Ende der Saison irgendwie schon ein anständiges Ziel sein können, dann wäre am Ende der Playoffs, wenn alles für die Brewers optimal läuft, wäre irgendwo bei 190, 200 und ja, damit kommst du, glaube ich, durch die Saison.
Das muss ein Arm erstmal aushalten. Wie gesagt, 140, also, ja, 140 sind dann sein Maximum bislang gewesen, ne? Also.
Ja, aber es ist auch wieder eine neue Saison.
Ja.
Oder eine weitere Saison und er
gebe ich dir recht.
Und er hat einen weiteren Winter Vorbereitung gehabt und er sucht sich die Geschwindigkeit ja selbst aus. Es ist ja nicht so, dass ihm vorgegeben wird, alles unter 102 Meilen und du bist raus. Das wird ja nicht gemacht.
Ja.
Sondern er fühlt sich ja anscheinend damit auch wohl.
Weil er es kann.
Genau. Aber ja, mein Gott.
Also wenn du mal vergleichst, er ist jetzt bei 120 Innings, damit ist er von den Starting Pitcher bei Innings Pitch in den 20ern von den Plätzen her. Ne? So jemand wie Sandy Alcantara hat zum Beispiel schon jetzt über 140 Innings.
Der hat allerdings auch schon wirklich ein paar Saisons mehr auf dem Arm.
Und ich glaube, das ist gut
oder schlecht?
Ich glaube, das ist gut, weil er sich an die Belastung gewöhnt hat
in den letzten Jahren. Genau. Also ich glaube auch, dass du, weil er noch ein junger Pitcher ist, dass du langsam diese Belastung hochfahren kannst und er das dann auch durchhält.
Mizorowski ist 24 Jahre alt.
Genau.
Er ist 2023 gedraftet worden.
Ja. Deswegen glaube ich auch, dass sie werden strikter sein, was das angeht, weil sie eben ihn auch nicht überstrapazieren wollen. Und Pat Murphy hat das auch im Griff, ihm das zu erklären. Also es ist ja nicht, dass er dann irgendwann von oben herab sagt, du darfst nicht mehr, sondern er erklärt ganz genau, warum sowas passiert. Und
du weißt ja gar nicht, ob er es erklären muss.
Oder vielleicht weiß er es auch von sich aus. Genau.
Vielleicht ist es ja absoluter Konsens, dass man sagt, dass Mizorowski auch sagt, ja gut, dann ist es jetzt so, Hauptsache meine Geschwindigkeit bleibt dann zum Ende der Saison immer noch konstant.
Jacob Mizorowski hat ein Winzer-Buff-Replacement von 4,8 und er ist nur Pitcher.
Es ist, die Zahlen an sich sind von ihm ja atemberaubend. Also wenn du seine eigenen Zahlen dir anguckst, 1,58er ERA jetzt über diese 120 Innings. Er hat ein Complete Game Shutout gehabt und gegen die Phillies war das. Einen Hit hat er dort abgegeben in dem Spiel gegen die Phillies. Er hat 185 Strikeouts in 120 Innings. Er hat zwar 10 Home Runs abgegeben, aber 21 Earned Runs, 28 Walks gegenüber 185 Strikeouts. Das ist, ich sag mal, eine gesunde Walk-to-Strikeout-Ratio, die er hier an den Tag legt. Es sind wirklich atemberaubende Zahlen. Aber ich habe einen Artikel gelesen darüber, wie managt man seinen Pitch-Count etc. und wie verletzungsanfällig wird er sein. Dieses Verletzungsrisiko bei jemandem wie Jacob Mizorowski ist extrem hoch. Und wenn man in die Vergangenheit schaut, bei Spielern oder Pitchern, die eine sehr hohe Geschwindigkeit hatten, hat man es immer gesehen, dass sie sehr schwere Verletzungen hatten. Jacob deGrom, Hunter Green, Noah Syndergaard, Spencer Strider, Steven Strasburg, Yuri Perez, Shohei Ohtani, Garrett Cole, Sandy Alcantara, Matt Harvey, viele weitere. Das sind alles hard-throwing Pitcher gewesen. Die haben alle schwere Verletzungen gehabt. Und wenn man sieht, Matt Harvey, Noah Syndergaard, auch Steven Strasburg, alle Verletzungen, die dann karriereendend waren, beziehungsweise die Karriere nicht wirklich fortgeführt haben. Und ich drücke ihm die Daumen, alle Daumen, die ich habe, dass er es konservieren kann.
Ja, ich auch. Aus der Liste möchte ich bitte Noah Syndergaard streichen, weil Noah Syndergaard dem wurde fünfmal gesagt, du hast
bitte
was,
nicht.
Und er hat gesagt, nein.
Das Gespräch würde ich gerne, du bist auf dem Pitch-Count, nein, bin ich nicht. Doch, wen nehme ich denn runter? Nein, tue ich nicht.
Den möchte ich daraus streichen, weil das war self-inflicted. Matt Harvey hatte ich vergessen.
Matt Harvey hat doch zwischendurch, weil er irgendwas hat er den Leuten doch die Tür vor der Nase zurückgeknallt bei den Mets. Also es waren natürlich wieder meine Mets, aber irgendwas hat Matt Harvey da auch noch gemacht, dass er sich versteckt hat vor den Leuten oder so, irgendwie weil er eine Verletzung hatte oder so.
Matt Harvey.
Also in der in seiner besten Saison. Die 2015er Mets waren fantastisch.
Das war ein tolles Team. Ja.
Wie gesagt.
11 Jahre her.
The Dark Knight.
Ja.
Wie er dann durch die Straßen New Yorks flanierte.
Genau.
Sehr schön.
Es gibt ja diese lustige Statistik, die Whiff Rate. Das heißt, wann die Schlagleute gegen einen Pitch swingen oder schwingen. Und gegen seinen Four-Seam Fastball über 100 Meilen haben die Rockies 23 von 41 Pitches geschwungen nach diesem Fastball. Und das ist ein Team, was tatsächlich einen On-Base-Average hat, der in höheren Gefilden ist, der Liga. Und die haben nach allem geschwungen, was sich ihnen als Fastball entgegengeschmissen hat. Und das ist sehr, sehr lustig. Also er verarscht ja auch noch dann die gegnerischen Schlagleute, weil die denken, den kriege ich sicher und schwingen dann vorbei und schwingen dann das große Luftloch. Also das, was wir von...
Die Sache ist, wenn du dann mal triffst,
dann
ist der Ball aber auf dem Mond.
Dann ist der Ball auf... Wenn dein Arm nicht gebrochen ist.
Oder so. Ne? Ja.
Weil dieser Impact, den du dann hast, den Bat dagegen zu halten. Ich liebe ja tatsächlich diese Superzeitlupen, wenn diese Impacts gezeigt werden. Und wie du dann siehst, wie der ganze Körper einmal durchgeschüttelt wird von diesem Ball. Das ist schon spektakulär. Aber ja, wenn sie treffen, dann ist er weg.
Aber sie treffen halt nur in den seltensten Fällen.
Ja, ja.
Das nimmt man dann in Kauf. Jacob Mizorowski, also mit 120 Innings auf dem Arm. Die Phillies machen trotzdem nach wie vor einen hervorragenden Job insgesamt. Sie stehen bei 67 Siegen und 40 Niederlagen. Was habe ich gesagt?
Die Phillies.
Die Milwaukee Brewers machen einen hervorragenden Job. Und ich glaube in Chicago, bei den Cubs, ist man schwerst genervt von den Brewers, dass die ständig oder seit Jahren hier den Platz an der Sonne wegnehmen. Und das mit Vorsprung. Letztes Jahr hatten wir das ja genauso.
Ja. Und eben mit weniger Geldeinsatz. Ja. Das darf man ja auch nicht vergessen. Die Cubs gehören ja nicht zu denen, die wenig bezahlen. Ich meine, sie haben die Kohle, ist nicht die Frage. Aber ja, das nervt natürlich, klar. Weil der erste Platz mit 6 Spielen Rückstand, das ist natürlich möglich, aber es ist auch gerade gegen die Brewers sehr schwierig. Ich meine, haben wir bei den Brewers schon mal mehr als irgendwie 3 Spiele in Folge, dass sie verloren haben, gelesen oder gehört? Ich kann mich daran nicht erinnern. Und bei den Cubs hatten wir alles in alle Richtungen. 10 gewonnen und 10 verloren in Folge. Ja. Also die sind überhaupt nicht so konstant, wie es eben auch die Brewers sind. Und deswegen, ja, das nervt, klar.
Ich weiß nicht. Also ich glaube, was die Cubs am meisten nervt, ist halt, dass sie eigentlich selbst eine gute Saison spielen. Mhm. Ne? Das ist ja, sie haben 61 Siege und sind damit irgendwie von den Siegen auf 3 oder 4 in der National League, inklusive Divisionsführenden. Und sie spielen eine gute Saison und kommen trotzdem jede Woche keinen Schritt näher an die Brewers, weil egal, ob sie jetzt 7-3 spielen, dann spielen die Brewers auch 7-3. Wenn sie 8-2 spielen, spielen die Brewers 8-2. Und ich glaube, das nervt die Cubs am meisten, dass sie trotz ihrer eigenen anständigen Leistung da einfach kein Land gut machen. Und das kann ich dann auch verstehen, dass man dann irgendwann frustriert ist und sagt, was soll denn das, Milwaukee?
Und dann eben auch noch gerade Milwaukee, ne? Also ich meine, Stadion von Milwaukee, der Park wird ja verachtend North Wrigley immer genannt von den Cubs-Fans. weil immer voller Cubs-Fans, wenn sie dort spielen, weil es eben um die Ecke ist. Du hast ja selten, dass jetzt zwei Teams, die so nah beieinander räumlich sind, dann immer in der Division auch nebeneinander stehen. Ne? Also das nervt dann ja, klar.
Wenn die Saison jetzt zu Ende wäre, müssten die Cubs in eine Wildcard-Serie gegen die Phillies. Mhm. Und ganz, ganz ehrlich, ich möchte nicht in eine Wildcard-Serie momentan gegen die Phillies rein. Und
aber
ich glaube,
das ist Must-See-Baseball.
Das ist das, ich glaube, das ist das Nervigste von allen jetzt gerade für die Cubs, dass sie hier den Brewers, dass sie einen Rückstand aufholen müssen. Und wenn sie den Rückstand nicht aufholen, dass es wahrscheinlich gegen die Phillies geht in der Wildcard-Serie. Ja.
Obwohl die Phillies jetzt in den letzten zwei Wochen keine Serie gewonnen haben gegen die
Mets. Mir scheißegal. Verloren. Es geht um die Playoffs. Die haben letztes Jahr gegen die Dodgers ganz knapp verloren. Ja. Und
Sie haben jetzt nur gegen gute Mannschaften. Also gut, sie haben gegen die Mets verloren, das nehmen wir mal nicht als gute Mannschaft, aber das ist schon mal. Aber haben danach Back-to-Back gegen die Dodgers und gegen die Yankees jeweils die Serie 2-1 verloren. Und ich weiß nicht, ob die Phillies im Moment das harteste Team.
Nee, sind sie nicht, aber sind das unangenehmste Team meiner Meinung nach. Das sind Biester in Playoffs.
Wie gesagt, sie haben letztes gerade Jahr in der kurzen Serie von den Wildcard, das ist ja genau, du hast ja keine 7 Spieleserie, sondern du hast eben nur 3. Da möchte ich nicht, also dann lieber irgendwas, keine Ahnung, Diamondbacks oder sowas.
Ja.
Die schluckst du dir, die spuckst du einmal aus und es geht's in die Playoff weiter.
Also. Oder du kriegst die Washington Nationals und das ist ja eine so elegante Überleitung.
Herr Delling ist am Start.
Herr Delling hat momentan andere Probleme als
Herr Delling hat tatsächlich Herr Delling ist auch alt geworden, wenn man die
Fotos. Lass uns nicht über Herrn Delling sprechen.
Ach, schade.
Just Gossip, der neue Podcast.
Ja, genau. Ich möchte mit euch über eins der spannendsten Teams Richtung Trade Deadline sprechen und das sind die Washington Nationals. Die Washington Nationals haben 2019 die Meisterschaft gewonnen. Wir haben es hier besprochen im Podcast damals. Sie haben seitdem Rock Bottom erreicht über die Jahre, weil also wirklich da ist alles schief gegangen. Auch Steven Strasburg zum Beispiel mit einer karriereendenden Verletzung und so weiter, dem sie gerade einen riesen Vertrag gegeben hatten. Sie haben in diesem Jahr ein wirklich spannendes Team wieder beisammen. Sie haben 3 Spieler, die über 20 Home Runs geschlagen haben. James Wood hat schon 30 Home Runs in dieser Saison geschlagen. CJ Abrams 27. Dazu Luis Garcia 22. Stolen Bases haben James Wood und CJ Abrams 16 beziehungsweise 19. Sie sind das erste Paar eines Teams, was innerhalb von 100 Spielen mindestens 25 Home Runs und mindestens 15 Stolen Bases hat. Sie haben eine Offensive, die wirklich schnurrt. Das Problem ist, sie haben ein Pitching, das leider nicht schnurrt und das sie in dieser Woche dann verstärkt haben mit einem im Moment noch auf der Injury List befindlichen Spieler, über den sprechen wir gleich noch, aber sie haben etwas getan. Foster Griffin ist ihr All-Star in dieser Saison. Der hat jetzt in 21 Starts 124 Innings gehabt, einen 2,76er ERA. Ist All-Star geworden, wird nach dieser Saison Free Agent. Es waren jetzt wohl Scouts der Phillies und der Rays auf der Tribüne, um sich den letzten Start von Foster Griffin anzuschauen. Don't trade with the Rays, diesen Spruch gibt es nach wie vor und den wird es auch wahrscheinlich für immer geben. Was macht man mit diesem Team, das eine fantastische Offensive hat, das im Moment ein Spiel außerhalb der Playoff-Ränge ist, der Wildcard-Ränge, das 2-3 wirklich junge, aufregende Spieler hat. Was macht man mit diesem Team? Und es gibt so viele Gerüchte, dass vielleicht James Wood getradet wird, dass vielleicht CJ Abrams getradet wird, dass wahrscheinlich Foster Griffin getradet wird. Das ist relativ sicher wohl, weil er halt nach dieser Saison Free Agent wird. Aber was machen die Nationals? Was würdet ihr als General Manager der Nationals machen zur Trade-Deadline?
Ich glaube, ich würde versuchen, das junge Team beisammen zu behalten und nächstes Jahr auf dem Free Agent Markt nach gutem Pitching suchen. Und würde das, was du gerade gesagt hast, machen, also das ist eben offensichtlich, wenn ein Spieler nächstes Jahr Free Agent wird und bekommst dieses Jahr was für ihn, dann musst du ihn traden. Das ist leider so. Weil Washington trotz allem ein Small Market Team ist. Und du wirst es dir nicht leisten können, den zu verpflichten. Das Ähnliches würde auch für Miles Mikolas zum Beispiel gelten. Weiß nicht, ob der jetzt sehr viel Interesse hervorruft, aber
niemand will Miles Mikolas haben.
Ne? Und Trevor Williams ist auch nächstes Jahr Free Agent. Also da würde ich schauen. Ich würde es aber vermeiden, jetzt die jungen Spieler, die gerade so, die gerade die Stütze deines Teams sind, also nehmen wir Abrams und Nimmerwoods, dass du da irgendetwas machst, weil dann reißt du den ganzen Aufbau wieder um und kannst nochmal von vorne anfangen. Deswegen, ich würde sie behalten, die beiden, also die jungen Spieler, und würde die Spieler, die nächstes Jahr offensichtlich nicht mehr bei uns sind, dann versuchen, dafür so viel wie möglich zu bekommen. Und dann im Sommer, im Winter in der Offseason dann mir Starting Pitching holen. So wäre mein Vorgehen. Aber das ist vermutlich falsch, weil sie werden alles traden, was bei drei nicht auf den Bäumen ist, und nächstes Jahr neu anfangen.
Axel, was willst du machen?
Ich bin relativ nah bei Florian, erstaunlicherweise.
Das streichen wir uns mal im Kalender an. Ja.
Ich würde ähnlich vorgehen. Also ich würde als Washington Nationals alles daran setzen, also wirklich alles daran setzen, CJ Abrams zu behalten.
Ja.
Ich wäre, glaube ich, aber auch, oder meine Position als General Manager der Washington Nationals wäre heute, Stand heute, dass ich nicht von einer verlorenen Saison rede, wenn sie es dann doch nicht in die Playoffs schaffen. Weil du hast eben gesagt, ja, das ist Elite-Betting. Ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher. Es sind ein paar Statistiken dabei, wo man da vielleicht drauf kommen kann. Wenn man aber in die Betting-Statistiken reingeht, dann sehen wir haben eigentlich außer CJ Abrams niemanden, der konstant irgendwie an die 300 ranbettet, sondern es sind alles 240er, 250er Betting Averages. Reicht das für die Playoffs? Weiß ich nicht. Bin ich nicht hundertprozentig sicher. Ich würde versuchen, CJ Abrams zu behalten. Ich würde versuchen, das, was in die Free Agency geht, jetzt zu Geld zu machen, beziehungsweise zu Prospects zu machen. Und da halt den Fokus ganz klar aufs Pitching zu legen, um dann zu sagen, unser Window of Opportunity öffnet sich gerade erst. Mhm. Also ich würde da jetzt keine Harakiri-Moves machen. Ich würde nicht San Diego 22 nachspielen.
Übrigens, also CJ Abrams und James Woods waren in dem Trade dabei gegen Juan Soto, ne? Der damals, ich habe ja gerade geguckt, wer noch alles dabei war, Mackenzie Gore, Robert Hassel III, Jarlin Susanna und Luke Voigt. Mackenzie Gore pitcht noch irgendwo, glaube ich. Hassel III ist gerade DFA'd worden. Also die Padres haben schon zwei Jungs dafür bekommen, die jetzt weiter spielen, die auch für mich auch die Stütze der Mannschaft sind. Hatten damals ja noch Josh Bell abgegeben, vergessen wir nicht Josh Bell. Mhm. Also wir wissen ja auch, warum James Wood gerade so gut ist. Ne? Wir erinnern uns alle, dass Andreas von ihm mehr sehen wollte, und das hat er sich zu Herzen genommen, und das ist dann jetzt auch passiert. Was du gerade den Betting Average angesprochen hast, dass da sie um die 240 sind, 250, das ist schon Top-Niveau in der Liga mittlerweile. Mhm. Also wir sind ja dabei, dass wir, ich habe eine Statistik gesehen, 2002 hatten wir irgendwie 15, 20 Better, die im Average über 3,50 hatten, und mehrere über 3,70, also richtig hohe Betting Averages, gibt's ja nicht mehr. Im Moment führt Otto Lopez, glaube ich, den.
Wir haben 6 Better über 300.
Better über 300, das heißt mit also.
Mit einem 3,28er.
Otto Lopez ist das, glaube ich, ne? Ja. Der im Moment den besten hat, ja. Und,
ich habe es mir extra aufgeschrieben. 2016 waren es 27. Na, und wenn du 20 Jahre zurückgehst, 06 waren es 38.
38, ja.
Über 300.
Und ist wenn man ja das dann vergleicht. Das
ist eine Riesendiskussion.
Ja, genau, wenn man das jetzt miteinander vergleicht, also wenn du dir das anguckst und sagst, du hast eben die rund um 240 sind, das ist schon ein gutes Niveau mittlerweile. Musst du leider so hinnehmen. Mhm. Und das ist im Ligaschnitt sind sie die viertbesten, was den Average angeht, obwohl du gerade gesagt hast, da sind welche dabei, die eben nicht so konstant Richtung 300 sogar gehen. Aber sie haben den viertbesten Ligadurchschnitt. Das ist halt die Wahrheit dann, das sind die Fakten. Und ja, ich glaube, also mein Vorgehen wäre auch, ein Zeichen zu setzen und die Arbitration Years, zumindest die Arbitration Years von James Wood jetzt aufkaufen. Der hat noch ein paar, also der ist sogar noch länger als CJ Abrams, um einfach auch deutlich zu sagen, wir wollen mit euch hier etwas aufbauen. Das gibt den Spielern ja auch Selbstvertrauen, das gibt ihnen Sicherheit. Guck mal, James Wood hat Arbitration 3 in 2030, da kannst du jetzt schon was machen.
Ja.
Das wäre ein Zeichen, ne? Das für mich. Und sie jetzt zu traden, wäre das absolut schlechteste Zeichen.
Calvert Ruiz, das ist der einzige Spieler, ja, den man wirklich langfristig unter Vertrag hat. Ansonsten CJ Abrams ist in der Arbitration im Moment, der hat noch 2 Jahre, glaube ich, unter Control bei den Washington Nationals, bei James Wood sind es noch 4 Jahre, das ist ein Nukleus an Spielern, mit denen du arbeiten kannst jetzt in den nächsten Jahren. Foster Griffin, ich glaube, sell high, also das wäre zum Beispiel so eine Geschichte, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt nicht dieses Jahr unbedingt in die Playoffs kommen, wir haben das Window of Opportunity, was Axel eben angesprochen hat, das hat sich jetzt gerade erst geöffnet, wenn wir für den 1 oder 2 Prospects bekommen, nicht von den Rays, niemals, don't trade with the Rays, vielleicht von den Phillies, die brauchen nämlich noch jemanden als dritten oder vierten Starter, dann nehmt das und vielleicht auch so jemanden wie Trevor Williams, der nach dieser Saison dann Free Agent wird, kann man auch machen. Richard Lovelady wird nach dieser Saison Free Agent, der Mann mit dem schönsten Namen, wobei sie haben einen Lovelady und sie haben einen Lord, also von daher, die kann man dann durchaus noch
und in sie einem haben einen Connolly.
Und
ganz komischer Vorname.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich würde tatsächlich auch sagen, die Playoffs dieses Jahr sind noch egal, in Anführungsstrichen. Wenn man sie bekommt, natürlich mitnehmen. Wenn man sie nicht bekommt, ist es auch in Ordnung. Aber den jungen Nukleus behalten. Und der junge Nukleus wurde um einen Spieler verstärkt. Also heute.
Es läuft.
Und das ist nämlich Connolly Early. Und die Washington Nationals haben in dieser Woche den ersten großen Trade angezettelt, zusammen mit den Boston Red Sox. Connolly Early, Starting Pitcher der Boston Red Sox, ist zu den Washington Nationals gegangen. Und Curtis Meade, Second Baseman, Third Baseman, er kann eigentlich auf den Infield-Positionen alles mehr recht als schlecht spielen, geht zu den Boston Red Sox. 17 Home Runs hat er in dieser Saison geschlagen. Axel, ganz egal, was gestern Nacht passiert ist, was hattest du gedacht, als du den Trade gesehen hast?
Dass die Red Sox das adressiert haben, was uns die ganze Saison tatsächlich gefehlt hat, dass wir halt ein Powerbat mit ins Line-Up bekommen haben. Und ich fand den Trade gut. Ich fand ihn nicht zu teuer, auch wenn ich da bei dir bin. Du hattest ja gesagt, ich hätte ihn schon gern behalten, ist eigentlich ein guter junger Pitcher. Aber ich fand den Gegenwert, den fand ich schon gut. Und wenn du dann sagst, okay, wir kriegen einen soliden Third Baseman, der auch Power hittet, der uns die Home Runs bringt, die wir dann vielleicht zum Ende oder zum Rest der Saison brauchen und die wir gerade im September und dann vielleicht hoffentlich im Oktober brauchen, dann fand ich das eine völlig okay Trade-Geschichte. Also ich fand's gut und war eigentlich guter Dinge.
Ich möchte die Geschichte von Curtis Meade gerade nochmal erzählen, weil Curtis Meade war mal bei den Rays, ist dann zu den White Sox getradet worden. Die White Sox haben Anfang der Saison, haben sie ihn designated for assignment, also tatsächlich runtergenommen vom Roster. Die Washington Nationals haben dann einen Trade gemacht für ihn. Boston Smith, der Catcher, ist dann zu den White Sox gegangen. Curtis Meade ist zu den Nationals gegangen. Und sie haben innerhalb dieser ersten 3 Monate von ihm 17 Home Runs bekommen. Sie haben von ihm durchschnittliche Defense on the Third Base bekommen, aber vor allen Dingen Power. Wenn man sich das Spray Chart, also wo hat Curtis Meade hingeschlagen in dieser Saison, wenn man sich das anschaut, dann ist sehr, sehr viel ins Left Field gegangen. Und er ist Rechtshänder und ist sehr viel ins Left Field gegangen. Und wenn man sich jetzt visualisiert, wie das Heimstadion der Boston Red Sox aussieht, dann ist da eine große Mauer irgendwo im Left Field. Das ist das Green Monster. Und wenn man sich das anguckt, das Spraychart, und das so auf den Fenway Park drauflegt, dann möchte man sagen, er zerstört dieses Green Monster im Laufe einer Saison. Oder er haut da wirklich ein paar Dellen rein. Ich war mit dem Trade zufrieden, habe aber gedacht, das ist schon eine Wette auf jemanden, der etwas beibehält, weil er vor diesen 17 Home Runs hat er genau einen Home Run bei den Rays geschlagen. Da wettet man schon darauf, dass er was in seinem Betting Swing getan hat, um diese Power jetzt zu bekommen, um diese Power auszulösen. Ich fand es aber trotzdem okay und vor allen Dingen fand ich es okay zu sagen, okay, man geht aus einer Position der Tiefe heraus, weil das Starting Pitching der Red Sox ist dieses Jahr eine Position der Tiefe und versucht dort jemanden zu bekommen, der eine Position besetzt oder der einen Platz besetzt im Roster, der eine Schwäche bislang dargestellt hat. Und dieses Right-Handed, also von der rechten Seite, das Power-Batting Richtung Green Monster, das hatten die Red Sox in dieses Jahr noch nicht. Das wäre auch alles ein guter Plan gewesen. Jetzt haben die Boston Red Sox gegen die Oakland A's gespielt, nicht die Oakland, die Sacramento A's und haben Curtis Meade zum ersten Mal in der Startaufstellung gehabt. Zweites At-Bat von Curtis Meade, er wird am Handgelenk getroffen. Er hat einen Handgelenksschoner, er hat einen Handschutz und er hat einen Ellenbogenschoner. Und in die 10 Zentimeter zwischen das dem
sind keine 10 Zentimeter
zwischen der Handfläche und weißt seinem du? Schoner, da ist der Ball reingegangen und hat ihm das Handgelenk gebrochen nach zwei At-Bats.
Im zweiten
At-Bat. Genau.
Ja. Axel, wurde halt erst gesagt, der erste X-Ray war irgendwie negativ.
Ja, genau.
Dass man halt gesagt hat, okay, wir haben hier vielleicht noch Glück gehabt, dass es nur eine Verstauchung ist, ja. dass halt nichts gebrochen ist. Und das hat sich dann aber bei der weitergehenden Untersuchung als Ente rausgestellt. Und dann hat man halt doch festgestellt, okay, wir haben hier einen Bruch, einen Knochenbruch. Und heute irgendwann im Laufe des Tages, wahrscheinlich irgendwann, wenn wir unseren Podcast rausgehauen haben.
Wird herausgefunden worden sein, dass er seine Karriere vor allem beenden muss.
Ja, nein, das vielleicht nicht. Aber wird er zu einem Handspezialisten in Boston gehen und dann wird entschieden, ob er operiert werden muss. Und jetzt musste ja kein unglaublicher Kenner des Spiels sein, um zu wissen, dass ein Handgelenksbruch an deiner Schlaghand eher blöd ist für den Rest der Saison. Und wenn dann eine OP folgt, ja, dann kannst du den Trade halt so, wie er ist, auch in die Tonne gekloppt haben. Mhm. Ne?
Dann ist es schon wieder, ne, vorher super bewertet und so eine Kleinigkeit macht ja, dann auch...
Da kannst du ja jetzt nicht irgendwie dem Front Office der Red Sox die Schuld für geben, dass dann halt sowas passiert. Aber es ist natürlich, es ist ein absoluter Blow. Das muss man so sagen. Ne? Also es ist halt wirklich etwas, wo du sagen kannst, hier würden wir gern die Zeit zurückdrehen und Dinge anders machen.
Vielleicht zumal gar du jetzt nicht
den Trade, aber stell dich halt einfach 5 Zentimeter weiter von der Platte weg.
Zumal es ja dabei bleibt, die Lücke ist jetzt wieder offen. Also ne, die Position musst du jetzt ja wieder neu besetzen. Ja. Ne? Und du musst jetzt wieder gucken, ach Mensch, wie kriege ich nochmal wieder Power in die Lineup? Und ich habe das Spraychart jetzt gerade nochmal bei uns in den Chat gepackt. Da sieht man,
das sind nur die Home Runs. Sind
alle am Green Monster quasi. Ja. Einer wäre Centerfield, glaube ich. Mhm. Aber es ist halt das tatsächlich halt etwas.
Keine Home Runs in Boston, ne?
Okay, das kann natürlich
auch sein. Auf jeden Fall nicht alle.
Ich nehme auch ein paar Doubles davon.
Genau. Also deswegen, ich und genau diese Idee, die dahinter steckt, zeigt ja, dass sie nicht so einen Quatsch machen wie andere Teams, ne? Ich erinnere nur an die Angels, die Pitching brauchen und dann immer nur better, better, better holen. Hier siehst du ja, das geht in die richtige Richtung und du musst ja jetzt etwas tun, ne? Also ich glaube, du bist jetzt in der Situation, egal was passiert, er wird ja länger ausfallen. Handgelenk ist leider nicht mal ebenso wieder heil.
Du kannst es halt auch nicht anders verkaufen. Du kannst jetzt in einer Stadt wie Boston bei diesem Team, kannst du jetzt nicht sagen, okay, wir haben es probiert, hat nicht funktioniert, jetzt machen wir nichts mehr.
das würde ich gerne sehen.
Funktioniert nicht. weil du halt jetzt diesen unglaublichen Lauf hattest und weil du mitten in Contention bist für die Playoffs. Und ich glaube, dass da Blut geleckt worden ist und dass gesagt worden ist, okay, wir müssen in die Playoffs kommen, wir müssen dieses Jahr erfolgreich beenden.
Und die Konkurrenz schläft gerade nicht, ne? Ja, also die Twins sind...
Was ist das schon wieder für eine...
Die Mariners, die Orioles und die Tigers, die sind alle, ja, ist ja gut, die Tigers, Orioles, gerade auch die Tigers sind ein bisschen wieder, nicht ganz so zurück, aber mit 3,5 Spielen auch nicht weit weg, ne? Also,
ach so, das heißt, meinst du das? Ich dachte, auf dem Transfermarkt.
Nee, dann vielleicht zuhören. Die Tigers, Orioles, Mariners und Astros und Twins geben ja auch jetzt noch nicht auf. Ne? Also das ist ja das ist ja auch zu dieser Trade-Deadline das so Überraschende, das Schwierige, dass viele American League Teams ja gar nicht klare Seller sind. Also es gibt die Athletics, die Royals und die Angels und ich würde vielleicht sogar die Blue Jays dazu nehmen mit 5,5 Spielen aus dem Wildcard. Ich glaube, da ist in dieser Saison nichts mehr zu holen. Aber das sind nur 4 Teams, die klare Seller sind. In der American League.
Wir haben
das
3 klare Seller und ein Team, was noch nicht so hundertprozentig weiß, ne?
Genau, ob die Seller so sein wollen. Und selbst die Tigers können sich immer noch, also die müssen jetzt die nächsten 3 Spiele nur gewinnen. Dann sitzt du da und sagst, ach du meine Güte, was mache ich denn jetzt? Und dann passiert sowas, das ist immer blöd. Und ja, du kannst doch, wie du es gesagt hast, du kannst in Boston nicht verkaufen. Ach nö, haben es probiert, geht nicht, blöd. Frage ist halt, wer würde, also im Moment, also ich fand den Trade auch super. Auch wenn jetzt ESPN zum Beispiel Boston eine C gegeben hat und Washington A. Aber vielleicht war es auch danach der Verletzung, das habe ich jetzt nicht gelesen.
Nee, das war es nicht nach der Verletzung. Davor, ne? Das war okay. Einfach dieses Wetten der Red Sox darauf, dass dieser Schwung, diese Schwungänderung, die Curtis Mead vorgenommen hat, dass die jetzt nachhaltig sein wird. Mhm. Dass der nicht in irgendeiner Weise was versuchen wird, noch was dann zu ändern, sondern dass er weiterhin Richtung Green Monster haut.
Und was du gemeint hast, eben dieses, ne, du hast einen ganz klaren Need und den hast du damit erfüllt gehabt. Und das ist genau der richtige Weg. Also.
Ist die nächste Frage übrigens von mir. Wir werden jetzt Richtung Trades und Trade-Deadline gehen. Werden wir in dieser Trade-Deadline viel häufiger dann noch Need für Need, also Big League Player gegen Big League Player sehen in dieser Saison, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die meisten Teams auf ihren Prospects sitzen, dass sie nicht ganz klar sind, ob sie Seller oder ob sie Buyer sind und deswegen sagen, okay, du kannst einen Big League Spieler von mir haben, wenn ich einen Big League Spieler von dir bekomme. Sehen wir das häufiger in dieser Trade Deadline? Das ist eine spannende Frage für mich.
Ich habe das Gefühl,
dass das Kapital der Prospects und der Spieler, die man vielleicht für länger unter Vertrag nehmen kann, vor allen Dingen, weil sie nicht so teuer sind wie zum Beispiel Free Agents dann Richtung Free Agency, dass das immer größer geworden ist, dass es immer wichtiger für die Clubs geworden ist.
Und Payroll kommt ja noch dazu, ne? Dass halt gerade die großen Teams mittlerweile auf einer Payroll sitzen, die manchmal schwer zu verargumentieren ist. Und je mehr junge, eigene Spieler du hast, umso mehr kannst du deine Payroll vielleicht auch mal ein bisschen wieder runterbringen. Ich glaube das auch. Ich glaube, wir werden ein paar wirklich spektakuläre Trades sehen. Da bin ich fast von überzeugt. Ich glaube, ich bin sehr gespannt auf Tarek Skubal. Ich bin sehr gespannt, was die Mets mit Clay Holmes und Freddy Peralta machen. Ich glaube, dass wir bei den Contention-Teams genau das sehen werden, dass wir hier vielleicht einen Austausch von Needs bekommen im Gegensatz zu früher. Und ich glaube, dass wir eine ganze Menge an Trades sehen, die nur für den Rest der Saison sind.
So, so wie
ein Laie dann, ne?
Ja, genau. Ja, und wenn du auch mal guckst, wie die Farms der jeweiligen Teams, die jetzt definitiv Seller sein werden, sind, dann haben die auch gar nicht viele Prospects, die sie loswerden können. Also nehmen wir jetzt mal die Athletics, die sind in ihrem Farmsystem relativ weit hinten gerankt.
Weil alle jungen Spieler jetzt schon in der Big League spielen.
Weil, klar, genau. Okay, gut, aber dann tauscht er wieder Big League für Big League, ne? Also das, auch die Angels, ne? Das sind alles Teams, die nicht so diese richtig guten Farmsysteme haben. Und der Einzige, der nicht in Contention ist, wie ich das sehe, und eine gute Farm hat, wäre die Colorado Rockies. So, die haben aber sich ja für einen bestimmten Weg entschieden und wollen vielleicht auch diese Farm nicht sofort einfach leer räumen. Nee. Also deswegen glaube ich auch, dass es dieses Jahr mehr MLB für MLB gibt und spektakulär hoffe ich einfach drauf. Ich hoffe, dass es spektakuläre Trades gibt.
Wenn du gerade die Rockies Farm auf hast, sind da denn auch Pitcher bei?
Wahrscheinlich weil nicht.
Das ist ja das, was sie brauchen. Ja. Sie brauchen ja Pitching.
Da wird spannend sein, ob sie Hunter Goodman zum Beispiel traden, der in diesem Jahr eine fantastische Saison spielt als Catcher. Und Catcher sind, der Catcher-Markt ist sehr, sehr dünn. Ein offensivstarker Catcher, der halbwegs gut hinter der Platte ist und offensiv die Zahlen bringt wie Hunter Goodman in diesem Jahr bei den Rockies, ist sehr schwer begehrt. Ich bin sehr gespannt, ob sie den traden werden, ob die Rockies sagen werden, okay, wir gehen einen Schritt zurück, um zwei Schritte vorwärts zu gehen.
Von den Rockies. Und die dann Rockies haben auch.
Dann wird er nicht
getradet. Genau. Und ich glaube, die Rockies sind eben auf dem Weg, wo sie, das hat mir auch schon mehrfach gesagt, die können da jetzt ein junges, interessantes Team zusammenbauen. Und Hunter Goodman jetzt zu traden, wäre auch der komplett falsche Signal der Franchise. Und ich meine auch, in der Saisonvorschau hätten wir gesagt, die wollen ja auch Dinge tun, damit sie ja wieder mitspielen. Und das tun sie dieses Jahr. Sie verlieren viele Spiele, aber wenn du das anguckst, ist es nicht so ein Autounfall wie das letzte Jahr zum Beispiel. Und gerade jemand wie Hunter Goodman würde dazu beitragen, dass ja das klar wird, wir bauen hier was langfristig auf. Und deswegen bin ich, und dann fängt es eben an, ne? Das wäre ein MLB für MLB-Spieler, aber den willst du ja vielleicht behalten. Wir haben bei den Nationals drüber gesprochen. Würdest du einen CJ Abrams oder James Wood, gegen wen willst du den dann tauschen? Was müsst du ja schon einen Starting-Pitcher kriegen dafür? Und welcher Contender wird denn dir einen guten Starting-Pitcher geben, ne? Der in deiner Lineup, in deiner Rotation ist? Das ist schwierig. Und Prospects genauso. Ich sehe das dieses Jahr auch. Also ich hoffe einfach, dass wir so einen ähnlichen Trade wie eben 2022 mit Juan Soto bekommen. Das wäre zum Beispiel, das würde mich sehr freuen, weil das mal wieder so ein bisschen
spektakulär ist. William Adames oder so loswerden willst, ne?
Ich will William Adames, ja, natürlich. Ja, aber sowas dann eben auch. Also das eigene Team ist ja dann auch betroffen, ne? Das ist schon eine andere Art, und ich glaube auch, dass die Giants werden ja keine Prospects weggeben, sondern eher andersrum. Die werden Everyday Player, und wenn sie dann jemanden kriegen, der mal ein bisschen Power im Bett hat, dann ja, werden sie da auch rangehen, ne?
Ein bisschen Power im Bett hat. Ich möchte noch einmal gerade ein Team ansprechen, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, ich habe das auch in der Vorbereitung nicht gesagt. Ein Team, was ich ganz, ganz spannend finde, sind die Houston Astros. Die sind im Moment ein Spiel außerhalb der Wildcard-Plätze. Sie haben eine gruselige Farm. Zwei Top-Prospects unter den Top 100 habe ich jetzt gerade gesehen. Die Farm ist wirklich, wirklich nicht tief. Sie haben sehr viele alte Menschen dort im Line-Up. Und sie haben viele alte Verträge drauf. Was machen sie mit Jeremy Peña? Was machen sie mit Jordan Alvarez? José Altuve wird nicht gehen. Wahrscheinlich wird auch Carlos Correa nicht gehen. Aber ist bei den Astros irgendwann mal der Zeitpunkt gekommen, wo sie sagen müssen, wir müssen jetzt an die Zukunft denken und werden jetzt Jordan Alvarez für eine Tüte Erdnüsse zu den Houston Astros, zu den Boston Red Sox traden? Das wird nicht passieren. Sie werden ihn höchstmöglich dann traden. Aber wann wird es einen Zeitpunkt geben, wo ein Team wie die Astros, das ein Selbstverständnis hatte in den letzten 10 Jahren, sie sind immer in den Playoffs, sie kämpfen immer um die Meisterschaft mit, zu sagen, okay, wir müssen jetzt mal wieder ein Fundament bauen. Ein Fundament muss restauriert werden.
Erst wenn sie out of contention sind, und das sind sie lange nicht.
Das sind sie ja nicht, ja. Das weiß ich.
Also Dana Brown hat ja jetzt auch schon irgendwann vorgestern oder so gesagt, wir werden auf jeden Fall auf der Bayer-Seite sein.
Und das hat er, glaube ich, schon davor sogar mal bestätigt gehabt, schon einen Monat, wo sie noch weiter weg waren. Und ich glaube, die Selbstverständlichkeit bleibt, ne? Dass sie sagen, wir sind die Astros.
Glaube ich auch. Und
Astros haben keine Mama, haben keinen Papa, niemand hat uns lieb.
Richtig.
So selten hat das gepasst wie hier, aber ja.
Die Fraggles.
Nee, das waren die Wauzis.
Ich weiß, aber die Fraggles haben auf den Mülltonnen geschlagen.
Ach so, ja.
Sie brauchen halt Outfielder. Mhm. Sie brauchen vor allen Dingen Rechtshänder, die produzieren. Und ich glaube, dass die Astros einer der Buyer sein werden, wo auch Dinge in die Hand genommen werden. Das Problem ist halt die Farm. Sie haben halt wirklich wenig anzubieten. Und ich glaube nicht, dass sie Jeremy Peña abgeben werden.
Jedenfalls. War übrigens ein Trade-Vorschlag, ne? Jeremy Peña zu den Red Sox.
Mhm. Okay, let's go.
Aber auch das, du hast jetzt noch 3 Spiele. Ne? Du spielst nochmal gegen die Angels und gegen die Rangers. Gegen die Rangers kannst du ordentlich Boden dann gut machen. 3 Spiele aufholen. Wie auch immer, wenn du die gewinnen solltest und dann stehst du da am 3.8. und sagst, ach du meine Güte. Und andersherum, du brauchst ja Bat, aber das Pitching ist einfach dieses Jahr unterirdisch. Und aber die Selbstverständlichkeit der Astros wird dazu führen, dass sie, glaube ich, auch eher als Buyer auftreten als als Seller. Und das wird nicht gut ausgehen. Die Astros werden nicht in die Playoffs kommen.
Tatsächlich gar nicht anders machen. Wie viele Spiele sind sie denn? Sind 2 Spiele zurück?
1.
Ja. 1. Na also. Mhm. Warum sollten die denn jetzt sagen, so, wir schwenken die weiße Fahne, die Saison ist vorbei, hier, nehmt, was ihr wollt.
Ich glaube, so würden sie auch nicht mehr auftreten. Ich glaube, das ist auch hinter denen, ja. Ich glaube, diese 100 Niederlagen, das wird dort nicht mehr vorkommen, so wie es mal war, weil sie auch sich jetzt anders aufstellen können. Und ja, und Draft ist ein bisschen gut, ein paar gute Trades und ist okay dann nächstes Jahr, aber ja, ich glaube auch. Und wir warten auch mal ab, wenn dann jemand wie José Altuve mal in Rente gegangen ist, wie es dann weitergeht. Ich glaube, das ist ja auch noch etwas, der ist halt wichtig für das Team. Ne? So und gut ist er nicht mehr.
Wenn ihr an der Stelle vom President of Baseball Operations der Detroit Tigers, Scott Harris, wärt oder an der Stelle von General Manager Jeff Greenberg, wärt ihr der Frage, wird Tarek Skubal getradet, jetzt auch so langsam überdrüssig, aber es sind nur noch 4 Tage. Die Tigers sind 3,5 Spiele außerhalb Contention. Sie haben die Wahl, jetzt zur Trade-Deadline Tarek Skubal zu traden oder im Winter eine Qualifying-Offer zu hinterlassen. Vielleicht gibt es ja den Streik im Jahr 2027, sodass er überhaupt keinen Vertrag unterschreiben kann. Wenn sie 2027 diese Qualifying-Offer geben, er lehnt sie ab, dann bekommen sie einen Draft-Pick aus dem Competitive Balance-Pick. Das wird so um die 35 sein, der Draft-Pick. Wärt ihr Scott Harris und Jeff Greenberg, was würdet ihr machen?
Ich hätte erstmal nicht im Jahr davor ihn an einen Tisch geholt für die Arbitration. Ich hätte ihm sofort das Geld gegeben. Das zum Ersten. Zum Zweiten, ich glaube, du kannst ihn nur traden. Ich glaube, das ist alternativlos. Aber ich glaube, du tust es nicht. Du sitzt da und nimmst den besten Spieler deines Teams einfach weg in einer Saison, in der du noch die Playoffs erreichen kannst. Kannst du deinen Fans nicht verkaufen. Wenn du ihn aber weggehen lässt, kriegst du einen blöden Draftpick. Und das war's. Also das ist mit einer der schwierigsten Entscheidungen für einen GM und einen Owner, die du treffen kannst. Und deswegen werden sie ihn nicht gehen lassen. Ich glaube nicht, dass er geht.
Axel?
Also, ich glaube, sie müssen sich erstmal alles anhören. Ich glaube nicht, dass es.
Das ist auch eine 5-Cent-Phrase übrigens. Entschuldigung, um
das
mal.
Das stimmt. Da hast du recht. Aber sie können nicht das Telefon ausstöpseln und sagen, wir halten uns die Ohren zu. Das können sie nicht machen. Die Sache ist, Tarek Skubal ist einer der meines Erachtens wenigen Spieler, wo ein realistischer Trade in Frage kommt, der für das annehmende Team eine game-changing Situation ist, eine Season-Changing-Situation darstellt. Tarek Skubal wirft mit einer Konstanz seine hohen 90er Fastballs, die so ganz, ganz wenige Pitcher werfen. Er ist immer noch jemand, der nach seiner OP zurückgekommen ist, wie als wäre er nie weg gewesen. Das ist nicht zu unterschätzen, dass also eine gewisse Verlässlichkeit bei Terry Skubal mit eingepreist ist. Ich glaube auch, dass die Tigers es eigentlich machen müssen, weil der Gegenwert, den sie jetzt bekommen, den sie jetzt im August bekommen, der wird nie wieder größer sein. Ich glaube, dass sie jetzt tatsächlich richtig, richtig Terry Skubal zu Gold machen können. Das wird danach nicht mehr der Fall sein. Und Terry Skubal wird ja nicht weiter unter Kontrolle von den Tigers sein.
Ja, das ist auch die größte Schwierigkeit, glaube ich. Ne? Das ist
und ich glaube schon, dass sie es machen müssen. Ich glaube aber, so wie Florian das eben auch gesagt hat, dass die Resilienz bei den Tigers, das zu machen, schon sehr, sehr stark ist. Weil sie wollen es schon eigentlich nicht. Sie wollen eigentlich die Division gewinnen. Sie wollen eigentlich in die Playoffs kommen. Und sie wollen eigentlich mit Terry Skubal diese Saison beenden.
Und die sind vor allem auch in der Payroll-Falle, finde ich. Also neben all dem, also jetzt gehen wir davon aus, du tradest sie nicht und kriegst dann einen Draft-Pick. Dann hilft dir das nächstes oder die nächste Saison nicht weiter. Framber Valdez kriegt nächstes Jahr 47 Millionen Dollar. Javier Baez kriegt 24 Millionen Dollar. Also allein diese beiden. Und dann hast du eben, ja, hast du zwei Positionen besetzt. Framber Valdez ist ein Vollidiot anscheinend, aber kann wenigstens werfen. Javier Baez, ja, ich glaube, danach wird auch kein neuer Vertrag für ihn kommen. Aber danach ist das Team, also wer ist da noch da? Kyle Finnegan hat noch einen Vertrag bei 8 Millionen.
Jason Mays, ne?
Arbitration. Ja, genau. Und dann die ganzen Arbitration-Spieler, klar. Ne? Casey Mays geht als Free Agent auch der übrigens, ne? Muss man sich auch überlegen. So, und deswegen eigentlich sieht die Zukunft für die Tigers gar nicht so rosig aus, wenn man sich das mal von den Vertragssituationen betrachtet. Ich meine, du hast, und dann musst du ihn eigentlich traden. Weil es ist ja gar nicht sicher, dass du in der nächsten Saison, wann auch immer sie ist, in irgendeiner Form dann wieder in Contention bist, weil eben dein Team ja noch ein bisschen aus Arbitration-Spieler zusammenhängt, ja. Aber so gerade die Offensive reißt jetzt ja auch nicht die Bäume, die alles ab da.
Die Bäume also, vom Himmel.
Ja, Wolken, was auch immer. Nein, also deswegen, das ist super schwierige Situation. Und wenn er geht, wo geht er denn hin? Also habt ihr eine Idee? Ja.
Also mehrere.
Ich kann mir 12 Teams vorstellen, ja. Zu denen
12
er passen also, würde.
Okay. Also passen tut er überall. Aber
ganz ehrlich, ich glaube, wenn, ist das ein Dickschiff. Dodgers, Braves, Phillies.
Phillies?
Phillies.
Boah, es hätte nicht von Starting
Pitching. Die Brewers, die Cubs, die Rays.
Also die Cubs möchte ich bitte vermeiden. Aus bestimmten Gründen. Das würde ich nicht ertragen.
Phillies wäre ein Riesenmatch.
Und dann spielst du
als. Was hätten die dann für ein Pitching?
Ja. Und dann in den Playoffs gegen die Cubs. Das überleg dir mal. Dann hast du Skubal, Sanchez. Und, die werden definitiv und die zwei Spiele.
Und Zach Wheeler.
Auch so jemand wie Zach Wheeler ist ja auch noch da.
Zach Wheeler war das. Zach Wheeler hat heute Nacht eine wunderschöne Geschichte hingelegt im ersten Inning. Habt ihr das mitbekommen? Mhm. Mit 6 Walks im First.
Das habe ich nicht gesehen.
Ah. Mittelmäßig.
Ja, und Harper sagt auch schon, Bryce Harper ist sehr, also sehe ich gerade bei ESPN, ist sehr in der Öffentlichkeit und hat gesagt, wir brauchen Hilfe noch. Also wir brauchen auch noch was. Ja. Und das ist dann eine klare auch Ansage. Und die Phillies haben die Kohle, ne? Also denen ist das egal. Also,
was sagst du denn, Andreas?
Also wäre ich der General Manager, würde ich zusehen, dass ich bis zur Trade Deadline das möglichst größte Trade Package bekomme.
Ja.
Und da wäre es mir dann tatsächlich egal, weil ich weiß, dass er nicht bei mir unterschreiben wird am Ende der Saison. Das weiß ich jetzt. Ich weiß, dass ich es nicht zahlen kann. Er wird zu einem Team gehen, was mehr bieten wird. Sei es die Dodgers, wer auch immer, Phillies, was auch immer. Das Höchste, was ich bekomme, ist ein Draftpick im Raum 35 mit einem Spieler 2027, den ich 2029, 2030 vielleicht nutzen kann. Vielleicht. Wenn ich jetzt 3 Prospects dafür bekomme, 2, die vielleicht in der AAA sind, vielleicht schon Ende dieses Jahres Major League ready sind oder Anfang nächsten Jahres, dann gehe ich das ein, diesen Trade. Das ist, also für mich ist es ein No-Brainer. Und sie sind 3,5 Spiele draußen. Das ist ein Gewürge um den letzten Wildcard-Platz, um vielleicht in 2 Spielen dann in der Wildcard-Serie auszuscheiden. Wofür mache ich das?
Ich glaube trotzdem, dass sie es nicht wollen.
Natürlich wollen die es nicht. Natürlich wollen die sich die Ohren zuhalten und sagen, la.
Ich bringe noch mal ein Team rein. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es den Brewers scheißegal ist, ob da nächstes Jahr bei ihnen spielt oder nicht. Und die Brewers haben Prospects. Das könnte auch ein Team für mich werden, was sehr hoch reingeht, weil ich habe, weiß nicht woher, ich hatte das irgendwo gehört, dieses, wir haben die letzten Jahre mit dem Weg, den wir gegangen sind, versucht, die World Series zu gewinnen, weiterzukommen, aber wir müssen diesen einen Superstar-Trade machen. Na, also diese einen Blockbuster, das fehlt uns noch. Und vielleicht wäre das mal eine Idee zu sagen, dann ist das nur für das halbe Jahr, das ist alles in Ordnung, wir wissen, du spielst nächstes Jahr woanders, aber hilf uns jetzt, die World Series zu gewinnen. Und das würde mir sehr gefallen, wenn die mal diesen Weg gehen. Ich sehe ihn aber auch, wie ihr gesagt habt, eher Phillies, Dodgers in die Richtung, leider. Also bei den Phillies würde ich es gut finden, bei den Dodgers würde ich es nicht so schön finden.
Aber ich finde, irgendwann muss die Dodgers-Farm mal aufgebraucht sein.
Das scheint aber endlos zu sein. Die müssen irgendwo da in diesem Los Angeles River, der immer ausgetrocknet ist, muss es einen kleinen Teich geben, wo so kleine Kaulquappen.
Da, wo Terminator 2 die Verfolgungsjagd stattgefunden hat.
Ja, genau. Habe ich im Kino gesehen damals. Bestes Kinoerlebnis ever.
Und wer leidet darunter? Die armen Angels, für die nichts übrig bleibt. Ja,
genau. Die Darwin in Anaheim.
Apropos Angel, Zach Neto wird zur Trade Deadline gegangen worden sein. Und der ist zum Beispiel auch bei den Red Sox hoch im Kurs.
Ja.
Es wird sehr, sehr spannend.
Wär okay.
Ja, ich absolut, aber auch kein Problem damit.
Top Trade.
Montagabend ist die Trade Deadline. Wir werden natürlich dann das Ganze zusammenfassen im Laufe der Woche. Also es wird sehr, sehr spannend sein, was an diesem Wochenende passieren wird. Ich möchte gerne noch über 2 Personalien sprechen und über ein Team, was sicherlich auch zur Trade Deadline nochmal aktiv werden muss. Und das sind die New York Yankees. Da wurde nämlich jetzt dass Cody Bellinger auf die Injury List gesetzt worden ist, wegen einer Oberschenkelverletzung. Giancarlo Stanton hat nach seinen Wadenzerrungen immer noch Probleme zu laufen. Der arme Junge.
Ich möchte morgens nicht dabei sein, wenn der aufsteht. Das muss ja nur ein Gestür. Wie bei mir, wenn ich aufstehe, nur dass er halt Profisportler ist und ich einfach nur alt.
Der wird wie Schlachtvieh, wird hier aus dem Feld rausgefallen. Ja. Aaron Judge hat immer noch die Rippe gebrochen. Jetzt ist es Cody Bellinger auf der Injury List. Die Yankees Offensive wird nur noch von Gaffertape zusammengehalten momentan. Ben Rice und Gaffertape, das ist im Moment die Offensive der New York Yankees. Paul Goldschmidt, Ben Rice, das sind Spieler, die noch offensiv eine Ahnung haben von dem, was sie tun. Aber danach wird es sehr, sehr, sehr dunkel bei den Yankees. Und seitdem sie Aaron Judge auf die Injury List gesetzt haben, haben sie einen Rekord von um die 500. Da ist nicht mehr viel passiert. Sie haben einen super Start in die Saison gehabt. Und ich will überhaupt nicht sagen, dass das Team verloren ist oder so. Aber in der Offensive muss was gemacht werden bei den Yankees. Und es kann nicht der Anspruch sein, einen guten Start zu haben und dann durch die Saison zu irren mit einem 500er-Record und Giancarlo Stanton zu hoffen. Irgendwann. Das kann nicht sein. Ich bin sehr gespannt, was die Yankees jetzt zur Trade-Deadline machen.
Ja, gerade weil, also sie haben ja jetzt aus den letzten 10 haben sie 7 gewonnen. Das ist ja schon mal wieder ein bisschen Polster aufbauen. Aber das ist ja gesagt, das ist eben, deine besten Spieler fehlen dir und noch etwas länger. Und du musst jetzt etwas tun, denn also du bist auch nur 1,5 Spiele hinter den Rays. Also du hast einen komfortablen Vorsprung für die erste Wildcard. Ich glaube, das ist in Ordnung. Also die Playoffs werden sie erreichen. Punkt.
Ja.
Aber du hast ja immer noch die Rays, weil du möchtest dir dieses Wildcard-Spiel nicht haben. Das möchtest du einfach nicht. Und deswegen müssen sie definitiv in der Offensive was tun. Also und auch da ist es auch egal, ob du Links- oder Rechtshänder bist. Wumpe. Irgendwas muss jetzt passieren.
Ja,
Ja.
Sie haben momentan 4 Prospects in den Top 100, die Yankees, George Lombard Jr.
Was aber tatsächlich schon ein Improvement ist.
Finde ich auch, ja. Das also deswegen, sie agieren ja aus einer Position.
Ein bisschen was gemacht.
Sie agieren aus einer Position des, wir haben etwas, Trades einzugehen.
Ja.
Payroll war für die Yankees nie ein Thema, da müssen wir nicht drüber sprechen. Deswegen bin ich extrem gespannt, was sie und ob sie etwas zur Trade-Deadline machen werden, weil so kann es nicht weitergehen. Wir wissen nicht, ob diese Saison, wir haben letzte Woche lang genug drüber gesprochen, wir wissen noch nicht, ob Aaron Judge in dieser Saison zurückkommt und wenn ja, wie er zurückkommt. Damals, als er sich den großen Onkel gebrochen hat, als er gegen die Außenmauer gelaufen ist, da hat er auch Monate gebraucht, bis er wieder zurückgekommen ist.
Weißt du, wen ich auf der Liste habe für die Yankees?
Bitte.
Byron Buxton.
Ja.
Von den Twins.
Mhm. Die Twins sind auch noch dabei, ne? Aber, wie du selber sagst.
Aber den habe ich, auf der Liste, weil das wäre ein guter Fit für die Yankees. Und der wäre sofort jemand, der Impact geben könnte für das Spiel. Und die Twins nehmen, glaube ich, 2 Prospects aus den Top 100 sofort an.
Super Trade. Allerdings, also was wird auch super passen. Er hat eine Strikeout-Rate von 24%, passt aber super in die Lineup von den Yankees. Aber ansonsten ja, wird sofort helfen passt. Und ja, die Twins sind nicht weit weg von allem. Sie sind ja immer noch dabei. Aber ich glaube, es wäre auch für alle okay, wenn man sagt, so langsam müssen wir ein bisschen umbauen. So langsam müssen wir Prospect sammeln. Was haben wir hier? Byron Buxton wäre für die Yankees bis 2028 auch da. Auch das wäre völlig in Ordnung. Und es ist eben, ne, kein nur für die Saison noch zum Ende. Also das passt. Und bei den Twins, warum nicht? Schöner Trade-Vorschlag. Habe ich so noch nirgendwo gelesen, finde ich sehr gut. Gefällt mir.
Axel ist in seiner Freizeit ist er Assistant General Manager der Yankees. Oder der Twins?
Nee, der Yankees.
Und hast schon die Vertragsverlängerung für Anthony. Und die Vertragsverlängerung für Anthony Volpe hast du dann ja jetzt wahrscheinlich auch.
Die ist allein auf meinem Mist gewachsen.
Second Base oder Shortstop könnten die Yankees auch noch Verstärkung vertragen.
Nein!
Hast du Brian Cashman zugeflüstert, dass Anthony Volpe noch Zeit braucht?
Lass den Jungen in Ruhe. Der ist in einer Entwicklung.
Ganz ehrlich, tradet den gegen Byron Buxton zum Beispiel und bei den Twins kriegen sie einen Superspieler, der da seine...
Können die Twins aber abschließen.
Ich glaube nicht. Ich glaube, Anthony Volpe ist nicht so schlecht. Ich glaube, er passt einfach nicht nach New York im Moment.
Okay.
Also ich glaube nicht, dass der wird, also so wie er immer auch dargestellt, aber er hat ja auch seine Probleme. Haben wir jetzt schon wieder gesehen. Auch was, heute Nacht oder gestern Nacht?
Gestern.
Vorletzte Nacht.
Aber manchmal ist, ne, Change of Scenery hilft vielleicht.
Das Problem bei Anthony Volpe ist nicht die Change of Scenery, das Problem bei Anthony Volpe sind die Basics. Dass die nicht
funktionieren. Change of Sports wäre okay.
Nein, das machen wir nicht als Kachel.
Ah, okay, ich wollte gerade schreiben.
Nein.
Ich glaube, dann kriegen wir auch Ärger. Ich ist auch okay. Ja, aber die, das wären ja so Dinge und dadurch, dass die, ich finde, bei den Yankees ist eben der große Vorteil, du hast eine Farm, mit der du arbeiten kannst. Du könntest aber vielleicht sogar Everyday-Player wie Anthony Volpe, wenn jemand ihn haben möchte, abgeben. Das ginge sogar irgendwie, ob du was dafür bekommst, ist die andere Frage. Und selbst wenn sie bei den Rockies jetzt für Hunter Goodman anfragen, auch das kannst du tun. Das, da ist jetzt nichts dabei, wo du sagst, Mensch, da behandelst du aber schlecht. Yankees auf jeden Fall. Ich hätte gern noch ein Team angesprochen, bezüglich der Trade-Deadline, und zwar die San Diego Padres.
Weil Entschuldigung bitte, aber der Vertrag von Xander Bogaerts sieht furchtbar aus inzwischen.
Ja.
Furchtbar.
Ja. Also und.
Ja, aber.
Furchtbar.
Ja.
Nur weil du ihn magst, heißt es nicht, dass Vertrag nicht furchtbar sein kann.
Nee, aber
wie würdet ihr denn jetzt als Padres auftreten?
Ich finde die Herangehensweise der Padres eigentlich ganz hervorragend, dass da nicht alles hundertprozentig aufgegangen ist. Ja, mein Gott.
Aber wie würdet ihr denn jetzt als Padres auftreten? anderthalb Spiele hinter den Diamondbacks, was die dritte Wildcard angeht. Du bist also nicht raus. Würdest du jetzt, also, und wir wissen alle, dass AJ sehr gerne Dinge tut.
Und viele Dinge nicht, tut. Also der kann jetzt schon nicht mehr schlafen.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, AJ Preller ist im Moment, er hat neue Kaffeebohnen bestellt.
Ja. Und auch hier, ne, die, also anderthalb Spiele Wildcard, du bist dabei. Also, ne, klar.
Naja, klar ist, ne, sind so. Die dabei. Die werden auf jeden Fall nicht irgendwie in den Sellers Market gehen.
Du hast bis zum 3. August, also bis kurz vor der Trade Deadline, darfst du gegen die Rockies noch ein Spiel spielen und danach darfst du vier Spiele den Giants aufs Maul hauen und dann sieht die Welt schon wieder anders aus. Danach hast du sogar gegen Arizona, gegen den direkten Konkurrenten noch vier Spiele. Das und ganz am Ende der Saison auch noch drei gegen Arizona. Also, es ist alles drin. Und ich hatte gehört, dass Mason Miller auf dem Trade-Block steht, dass der natürlich, da gibt viele, viele, viele Teams, die ihn haben wollen, aber dass die Padres auch bereit waren, sich das anzuhören. Aber du bist ja nicht weg aus den Playoffs. Und ich finde es mit das Spannendste, auch einer der spannenderen Teams zur Trade Deadline.
Die Padres haben die Farm komplett leer gefickt in den letzten Jahren. Im Moment Ethan Salas unter den Top 100 Prospects, das ist der Einzige. Ist im Moment in der Double-A-Catcher, könnte nächstes Jahr er Thema werden für die Padres. Die Padres haben Manny Machado bis 2033, zahlen ihm insgesamt 350 Millionen Dollar. Sie haben Fernando Tatis Jr. bis 2034, 340 Millionen Dollar. Sie haben Xander Bogaerts bis 2033, da wird der junge Mann 41 Jahre alt sein, zahlen ihm bis dahin 280 Millionen Dollar. Der Vertrag sieht jetzt schon giftig aus. Also als wenn du Ölfässer am Meeresboden, deren Schraubverschluss halb offen ist, als wenn du die da versenken willst. Sie haben Jackson Merrill bis 2035 für 135 Millionen Dollar. Sie haben noch Yu Darvish, der bis 2028 noch insgesamt 108 Millionen Dollar verdient haben wird. Joe Musgrove wird bis 2027 noch 100 Millionen Dollar verdient haben. Sie haben so viele inzwischen toxische Verträge, dass sie Machado, dass sie Tatis Jr. wahrscheinlich nicht abgeben werden. Das steht für mich, also das, ich glaube schon dran, dass sie es nicht machen werden.
Nein, glaube ich auch nicht.
Xander Bogaerts, wenn sie jemanden finden würden, wo sie sagen, okay, wir übernehmen die Hälfte des Vertrages noch bis zum Ende der Vertragslaufzeit, würden sie es sofort machen. Ja. Da bin ich hundertprozentig sicher. Ich glaube nicht, dass das noch einer eingehen wird, dass dieser Vertrag ist tot. Entschuldigung, das zu sagen, aber sie haben wirklich ein Problem. AJ Preller hat in den letzten Jahren zu unser aller Begeisterung gedealt wie ein Blöder.
Der hat die schwarze Amex bekommen und hat einfach gesagt, so, ja,
genau.
Michael und King jetzt, hat die nächsten jetzt zwei Jahre Player Options.
Zahlen. Jetzt muss er die Zinsen bezahlen.
Und Michael King hat die nächsten beide Jahre Player Options. Er kann sagen, ob er 28 oder 30 Millionen haben möchte. Ja. Ein Bombenvertrag. Kannst du genau so, musst du es machen. San Diego
kann man gut leben mit 28 Millionen Dollar im Jahr.
Und San Diego ist eine wunderschöne Stadt.
Ja.
Und auch da, ne, du hast wenig vernünftige Verträge. Also Jake Cronenworth, den Vertrag 7 Jahre, 80 Millionen, kannst du nichts gegen sagen. Völlig in Ordnung. Mhm. Also du hast ja diese Diskrepanz zwischen, oh, wir machen was mit der Platin-Amex und machen richtigen Blödsinn zu, komm mal, einen schlauen Move habe ich aber drin.
Aber jetzt spiele ich mal den Gegenanwalt und sage, was hätte AJ Preller denn machen sollen, um Xander Bogaerts zu bekommen? Du musstest diesen Vertrag genau so gestalten damals.
So, und unterschrieben dann, hatte er und dann, vor 3 Jahren.
Dann war es halt so. Das war halt der Karriereendvertrag von Xander Bogaerts. Die Padres wollten ihn unbedingt. Das war ja auch kein schlechter Fit. Dass er dann halt jetzt die letzten 8 Jahre seines Contracts eher totes Gewicht ist. Ja, gut. Das Problem der Padres ist, und das ist, glaube ich, die Essenz des AJ Preller-Problems. Du hast halt bisher keinen Return of Invest gehabt. Mhm. Du hast halt all das, was du gemacht hast, zu unser Gaudium und wahrscheinlich auch zur Befriedigung von vielen anderen General Managern, hat halt bisher nicht das gebracht, was wirklich zählt. Und das ist halt ein Titel. Und da muss man, ja, da muss man sich dann die Frage stellen, wie weit oder wie kann es weitergehen? Oder kann es immer so weitergehen? Kann AJ Preller sagen, ich mache jetzt so weiter und irgendwann wird es passieren? Und dann ist die Antwort wahrscheinlich, nee, wird es halt nicht. Mhm. Ne? Also dieser Return of Invest, der ist halt absolut nicht gegeben, sondern es ist halt ein reines, ja, es ist halt ein reiner Joyride bei den Padres. Und
was für ein Spaß es gemacht hat.
Ja, nein, ja. Aber es hat ja nichts gebracht.
Er war grimmig entschlossen, den Dodgers die Stirn zu bieten. Er war grimmig entschlossen. Ja. Und die Dodgers haben ihn an der langen Hand verhungern lassen.
Talk to the hand, ja. Genau. Ja.
Ja. Ja. Und ich weiß, wer getradet wird bis Montag von den Padres. Es wird Mason Miller sein.
Glaube auch.
Ja. Und damit ist hier überhaupt nichts. Nein. Hör auf jetzt. Mach doch so einen Quatsch nicht. Lass das bitte.
Der Troll-Move des Jahrhunderts. Ja. Wenn die Dodgers jetzt sagen, wisst ihr was? Das ist uns doch egal. Da kriegt er bei uns halt seine 200 Millionen. Hm. Let's go.
Die Dodgers haben momentan 9 Prospects und dann Top 100.
Let's go.
Die können sich's wirklich erlauben, und auch das Ganze, selbst wenn sie dieses nicht tun, nicht für Mason Miller geben, sie werden sich einen Closer holen. Ich weiß nicht, obwohl ja Edwin Diaz zurückkommen kann, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Edwin Diaz hatte ich vergessen.
Bitte?
Edwin Diaz hatte ich vergessen.
Ja, aber der kommt, glaube ich, sogar, der kann sogar noch zurückkommen. Ich glaube, das war kein Season-Ending.
Ja, und seine Trompeten.
Genau, also du hättest da was, also du kommst auch gerade ganz gut zurecht mit dem, was du hast. Also, will ich mal so sagen. Ist also nicht so, dass du jetzt rumdarbst als Dodgers. Aber du kannst dir sowas erlauben.
Genau.
Du bist in der Lage, diesen Spieler jetzt zu holen.
Das wäre ja nicht mal ein wirklicher Need, der da erfüllt wird, sondern das wäre halt einfach nur der Need, San Diego und den anderen Teams zu sagen, hey, ihr könnt, was wollt ihr denn? Wer seid ihr denn?
Ja. Also wenn der zu den, egal, Skubal oder im Zweifel, egal wer da hingeht, wird das Team nicht schlechter machen. Und und ich meine, wann war der letzte Threepeat? So, das ist das, was sie machen wollen. Und sie zeigen dieses Jahr, dass sie dazu in der Lage sind. Leider.
Hast du, Andreas, hast du das rumgeschickt mit Mookie Betts? Was letzte Woche rumgegangen ist, oder war es Florian? Ich weiß nicht, einer von euch beiden hat es doch rumgeschickt mit dem, ich wäre nie von den Red Sox weggegangen, wenn man mit mir gesprochen hätte.
Sowas schicke ich nicht. Da kriege ich wegen der Tränen, des Tränenschleiers in den Augen, kriege ich das gar nicht hin, das absenden zu
drücken. Dann weiß ich es nicht, wo ich es her hatte. Ich dachte, das wäre einer von euch gewesen, der es geschickt hat, wo ich gedacht habe, gibt es vielleicht irgendwie ein Szenario, irgendeine Möglichkeit, dass wir sagen, komm doch nach Hause?
Nein, das wird es nicht geben. Der wird seine Karriere bei den Dodgers beenden.
Wirklich?
Ja, ich weiß, du kannst auch mit dem Fuß aufstampfen, das wird nicht passieren.
Dann sagen wir, wenn man mit den Dodgers, wenn man anständig redet, sagt, hör mal, ihr habt doch wirklich genug Leute.
Ja, ja.
Und der Mookie, der würde doch auch.
Skubal geht übrigens nicht zu den Dodgers. Da schmeißt Yoshinobu Yamamoto gerne nochmal ein Complete Game zwischendurch mehr, um dann das
auszugleichen. Sie brauchen ihn nicht mal. Ja. Also, ja, die Rotation ist nicht so gut wie letztes Jahr. Da gibt es ein paar. Aber Tyler Glasnow, Blake Snell, Gavin Stone, die sind ja noch auf der RAL.
Ja.
Könnten jeder, ich weiß nicht, wer von denen jetzt Season Ending hatte, ich glaube gerade doch, nee, Loose Bones nur, Shoulder Inflammation. Wir haben gerade über die Relief-Pitcher gesprochen. Edwin Diaz kann wieder zurückkommen. Und alle anderen, die jetzt auch noch auf der RAL sind. Also, sie brauchen es ja nicht mal, sie könnten es aber tun. Und das macht mich unfassbar wahnsinnig, weil dieses Team in der Lage sein wird, ein Three-Peat zu schaffen, was, ich habe nicht gegoogelt. was in der MLB nicht so häufig vorkommt.
Ja, das, wie gesagt, die Trade Deadline wird.
Erst zwei Teams haben das geschafft, sehe ich gerade.
Wer?
Die Yankees dreimal und die Athletics 72 bis 74.
Apropos die Athletics. Shay Langeliers hat eine Season-Ending Surgery. Der stand nämlich auch auf dem Trade-Block der Athletics. Ja. Und der hat sich mal den Meniskus gerissen. Und ich bin kein Mediziner, aber wenn ich in 40 Jahren Fußballfan und in 25 Jahren Baseballfan eins gelernt habe, dann, dass ein gerissener Meniskus seine Zeit braucht. Er wird bis Ende der Saison nicht zurückkommen. Er war oder ist Catcher der Athletics. Sie hatten überlegt, tatsächlich ihn zu traden, weil diese Saison führt zu gar nichts bei den Ace. Und dann kann man Leute, die in die Free Agency gehen, beziehungsweise die vielleicht in ihrem letzten Arbitration-Jahr sind, dann traden. Sie werden an ihren Kern werden sie nicht rangehen, die Ace. Aber Langeliers war tatsächlich auf dem Trade-Block, ist er nicht mehr.
Ja, und letzte Woche, glaube ich, haben wir darüber gesprochen, ist es denn gut für ihn, dieses Angebot abzulehnen, dass er sich mal umhört, weil die Ace wollten ihn ja verlängern. Ja, so geht's dann, ne? Also hättest man es vielleicht doch gemacht.
Einer bricht sich das Handgelenk nach dem Trade, der andere reißt sich den Meniskus vorm Trade.
Ist auch blöd, wenn er die ganze Zeit hocken muss für den Meniskus, ne? Ist doof. Das ist blöd.
Da kann der Meniskus gleichzeitig nicht heilen, wenn du ständig in der Hocke sitzt.
Stell dich mal anständig hin.
So. So. Ja, kann ich vielleicht einen Stuhl haben, während ich catche? So, wir müssen aufhören für heute. Das war unsere letzte Ausgabe vor der Trade Deadline. Die ist am Montag. Wir müssen mal gucken, wie wir es nächste Woche hinkriegen. Wenn euch das gefällt, was wir machen und ihr sagt, möchtet ihr uns einen Kaffee ausgeben, dann macht das gerne. Per PayPal ist das möglich. Link dazu gibt es in den Shownotes. Alles Weitere erzählt die Stimme von 93. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Good meeting. Every time we talk, I'm reinvigorated by my love of the game.
Das war Just Baseball. Folgt Just Baseball auf Instagram und Blue Sky. Kommentiert auf justbaseball.de oder bei Spotify. Bewertet den Podcast und gebt Sterne auf iTunes oder in eurer Podcast-App. Play Ball.